Liebe Geschwister und liebe Freunde, ich hoffe, dass Sie Liebe zum Wort Gottes mitgebracht haben, aber auch ein wenig Zeit, denn wir wollen uns heute Morgen bemühen um eines der tiefsten und reichsten Kapitel des Propheten Jesajas. Jesaja 26, und wenn wir da die Yahweh-Zahl haben, in der Zahl 26, dann haben wir ganz gewiss etwas Besonderes zu erwarten. Ich darf auch darauf hinweisen, was schon manche Brüder getan haben, dass die 66 Kapitel des Propheten Jesajas eine Miniatur, das heißt eine Kleindarstellung der 66 Bücher der Heiligen Schriften sind, sodass jeweils eines der Kapitel des Propheten Jesajas ein Spiegel ist für ein Bibelbuch. Man kann dafür viele, viele Belege bringen. Heute bei diesem Kapitel 26 haben wir es stellvertretend zum 26. Buche der Heiligen Schriften, dem Propheten Maleachi. Und das ist ja nun mit Zacharja zusammen der eigentliche Endzeitprophet Israels. Wir werden deshalb auch gelegentlich ein Wort aus dem Propheten Maleachi dem zur Seite stellen, was wir in Jesaja 26 lesen und hören und ein wenig betrachten. Ich möchte darauf hinweisen ferner, dass das Kapitel 25 stellvertretend für den Propheten Zacharja davon redet, dass dem Volke Israel und seinen Stämmen in der Endzeit endlich der Schleier weggenommen wird, jene Decke, die auf ihren Herzen liegt und die ihnen die Messiasbotschaft des alten Bundes verschleiert, bis zum heutigen Tage. Das aber ist die Voraussetzung für das Geschehen, das uns in Kapitel 26 berichtet wird. Lesen Sie dies einmal zu Hause im Zusammenhang nach. Und nun die ersten 6 Verse aus Jesaja 26. An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. Machet auf die Tore, dass einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt, welches Vertrauen bewahrt. Wir werden hier bei diesem Einziehen in die Tore Jerusalems daran erinnert, dass Israel auch in der vieltausendjährigen Geschichte der Diaspora jedes Mal zum Passa-Ausgang gebetet hat, nächstes Jahr in Jerusalem, in Jerusalem. Aber diese Rückkehr durch die Tore Jerusalems ist etwas anderes als das, was im Jahre 1967 gewährt wurde, als Israel seine Hauptstadt wiedergewann. Es ist das Einziehen eines Gerechtfertigten, in Christus gerechten Volkes in die Stadt Jerusalem, so wie einmal auch der Messias wiederkehren wird. Und mit seinem Zeichen, dem Zeichen des Menschensohnes, der Schekina, der Lichtes- und Herrlichkeitswolke, durch das Osttor in Jerusalem einziehen wird, das ja heute noch zugemauert ist, weil die Mohammedaner genauer um diese Zusammenhänge wissen als wir Christen. Sie wollen das Kommen des Messias verhindern und deshalb haben sie dieses Tor der Barmherzigkeit oder das goldene Tor, wie es auch genannt wird, zugemauert. Ich bin mal gespannt, wann es geöffnet werden wird von den Söhnen Israels. Ja, Psalm 118, 19 bis 20 steht dazu, das Wort öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie eingehen, ja, will ich preisen. Dies ist das Tor Jahwes, die Gerechten werden durch dasselbe einziehen. Also noch einmal, wir haben eine starke Stadt. Es ist sicher die geliebte Stadt Gottes, von der auch die Offenbarung des Johannes redet. Die Stadt Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und es ist einfach ein Unding, zu behaupten, Jerusalem sei die große Babylon, die Mutter aller Hurereien und Gräuel auf Erden. Wir wollen doch darauf achten, dass selbst in der Offenbarung, wo von Jerusalem geschrieben steht, dass es Sodom und Ägypten sei, weil der Herr da selbst gekreuzigt wird, dieses Jerusalem, und zwar das alte Jerusalem, die geliebte Stadt genannt wird. Die geliebte Stadt Gottes, die Stadt des großen Königs. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. Öffnet die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt, welches Vertrauen bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden. So heißt es zweimal im Hebräischen. Und aus zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache unverbrüchlich bestätigt. Ja, wir dürfen das als Gottes Verheißung auch für uns selbst nehmen, dass der feste, entschlossene Sinn, Jesus nachzufolgen und bei ihm zu bleiben, dazu führen wird, dass wir in Frieden bewahrt werden. So wie es auch in Philipper 4 heißt, dass wenn wir alle unsere Anliegen verbunden mit Danksagung vor den Herrn bringen, dass dann unsere Herzen und unser Denken wie in einer Festung in Christo Jesu und in seinem Frieden bewahrt werden. Paulus hat immer wieder um diese Festigkeit des Glaubens für seine Gemeinde gebetet. Wir lesen ja auch in Hebräer 13, dass es ein köstlich Ding sei, dass das Herz fest werde, welches dann auch geschieht. Allerdings durch Gnade, nicht durch eigene Anstrengungen und Bemühungen, durch die Gnade Jesu, die allein das Herz festmachen kann. Und so hat Paulus einmal im Kolosserbrief geschrieben, Kolosser 2, Vers 4 bis 5. Dieses sage ich aber, dass niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch. Mich freuend und sehend eure geschlossene Marschordnung und die Festigkeit eures auf Christus ausgerichteten Glaubens. Da sieht er gleichsam die Kolosser angetreten in einer Marschformation, schwer bewaffnet als Krieger und Soldaten Jesu Christi in der Vollwaffenrüstung Gottes, entschlossen die Kämpfe Gottes zu kämpfen, mit einem festen Sinn, ausgerichtet in der Festigkeit des Glaubens auf Christus hin. Wir wollen uns das immer wieder erbitten und schenken lassen, damit es dann auch uns widerfahren könne, was hier steht und was einmal dem endzeitlichen Israel geschehen wird, an jenem Tage, wo sie dieses Lied singend und Gottlob preisend durch die Tore Jerusalems einziehen werden, um es im Auftrag des Messias neu einzunehmen. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertrauet auf Jahwe ewiglich, denn in Jahwe ist ein Fels der Ewigkeiten, ein Fels der Äonen. Wir singen ja so gerne das Lied, Fels der Ewigkeiten, Welten durch dich stehen. Ich habe es leider in unserem Liederbuch nicht gefunden. Es ist eines der Blankenburger Lieder von der Blankenburger Allianzkonferenz. Und da müssen wir freilich hinzufügen, diese Festigkeit eines entschlossenen Herzens und Denkens, die auf Jesus Christus hin ausgerichtet ist, können wir niemals aus uns selbst empfangen, sondern nur von jenem Felsen der Ewigkeiten her, von jenem wasserspendenden Felsen Jesus Christus, der hier der Fels der Äonen genannt wird. Das lehrt uns aufs Schönste ein Mann namens Petrus. keiner, der schwankender war unter den Aposteln als er. Und Petrus heißt ja nicht Felsen, wie man oft sagt, sondern Petrus heißt der zum Felsen Gehörende. Man hat das immer wieder übersehen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, worauf auch Heinrich Langenberg immer wieder hinweist. Als solche, die zum Felsen gehören und auf diesem Felsengrunde Jesus gegründet sind, nicht auf dem Felsen Petrus, wie das Papsttum behauptet, als solche können wir festen Herzens werden, so wie dieser schwankende Apostel es auch geworden ist. Petrus, der zum Felsen gehörende. In Yahweh ist ein Fels der Äonen. Eigentlich ist der Fels der Äonen. Denn er hat Hochwohnende niedergebeugt. Die hochragende Stadt. Er hat sie niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub. Gemeint ist der Staub des Totenreiches. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Diese Gerechten, die da Vertrauen und Treue bewahren, das sind jene Armen und Elenden, von denen hier auch die Rede ist, von denen Jesus einmal gesagt hat: Vater, ich preise dich aus vollstem Herzen, dass du dieses vor Weisen und Hohen und Mächtigen verborgen hast und hast es Unmündigen und Ohnmächtigen geoffenbart. Es ist jene Gemeinde der Törichten, der Schwachen, der Armen, der Elenden, der Trauernden, der Gebeugten, der Geknickten, der vom Sturme Zerbrochenen. Und sie sollen jene Gerechten werden, die auf dem Felsengrund stehen, die einen festen Sinn und ein entschlossenes Herz haben. Unter ihre Füße werden alle antichristlichen Mächte gebeugt. So wie es einmal in Römer 16, Vers 20 heißt, in einer unerhörten prophetischen Zusammenraffung der Zeiten, in Kürze, Brüder, wird der Satan unter eure Füße zertreten werden. In Kürze. Es ist eine andere Stadt, die hier erscheint, als Gegenpol der geliebten Stadt Jerusalem, in deren Tore die Gerechten einziehen werden. Es ist die Stadt Babylon, die Megalopolis, die Großstadt des Endes, die einmal erstehen wird als Zentrale des antichristlichen Staatenbundes, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass es der Nachfolgestaat sein wird des römischen Weltreiches, des Tieres, das da wieder aufersteht aus dem Abgrund. Und in unseren Tagen erleben wir ja in einem unerhörten Zeitraffer, in einer Verkürzung der Zeiten, wie Gott Europa wiederherstellt auf dem Boden des römischen Weltreiches. Die hochragende Stadt Babylon, die Große, wie es in der Offenbarung heißt. Er hat Hochwohnende niedergebeugt, so wird es einmal heißen, bei der Vernichtung dieses Machtzentrums des Antichristen oder jenes Regierungsbündnisses mit dem Antichristen. Er hat sie niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub des Todes, bis in den Staub des Scheols. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Wir sehen also, dass wir hier mitten in einem Endzeitgeschehen stehen, auch in diesem Kapitel. Bei allem, was wir auch für uns an Trost und Erbauung und Ermahnung und Ermunterung hier herausnehmen dürfen. So bezieht sich doch dieses Kapitel im eigentlichen Sinne auf das Volk Israel. Die Gerechten, diejenigen, die festen Herzens sind, werden einziehen durch die Tore Jerusalems. Ich lese hierzu aus Maleachi, dem 26. Buche der Heiligen Schriften, Maleachi 3, Vers 16 bis 18. Da unterredeten sich miteinander die, die Yahweh fürchten, und Yahweh merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht Jahwe der Heerscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tage, den ich machen werde. Und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr werdet noch einmal den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Nun zum zweiten Abschnitt unseres Kapitels aus Jesajas, dem Kapitel 26, Vers 7 bis 10. Der Pfad des Gerechten ist gerade. Du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Hier müssen wir einmal Halt machen, denn in der zweiten Aussage ist eine Korrektur zur ersten Aussage. Der Pfad des Gerechten ist gerade, kann in dieser Weise nur von dem Gerechten aller Gerechten, von Jesus dem Messias, gesagt werden, der von vornherein in Koordination mit dem Willen des Vaters und mit dem Worte des lebendigen Gottes seinen Weg einrichtete und feststellte und der wirklich einen geraden Weg durch diese Welt ging. Unsere Wege sind oftmals Irrwege, Umwege, Abwege vielleicht, aber Gott richtet auch unsere krummen Wege gerade. Das heißt, er wandelt unsere Irrwege, Abwege, Umwege dann doch zu Heimwegen seiner Gnade. Und das ist der Sinn des Wortes Gericht hier in diesem Abschnitt, das eigentlich bedeutet Richtigung, Berichtigung. Denn Gerichte Gottes sind dazu da, dass wir berichtigt werden, dass wir in Gnaden und Gericht heimgesucht werden und dass aus den Abwegen unseres Lebens Heimwege werden. Und deshalb die zweite Aussage. Du bahnest gerade, du richtest gerade den Weg des Gerechten. Sprüche 3, Vers 6 heißt es, vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Darauf vertrauen wir, und deshalb zerreißen wir uns nicht innerlich über dem, was wir hätten besser machen können in unserem Leben, in unserer Vergangenheit. Viele leiden darunter. Oftmals sagen wir uns, hättest du doch nicht, hättest du doch anders entschieden, anders gelebt, anders geurteilt, anders gehandelt. Wir machen nichts wieder gut durch all jene zerreißenden Selbstvorwürfe. Wir können nur darauf vertrauen, dass der Gott der Wiedergutmachung unsere krummen Wege dennoch durch seine Gnade gerade macht, wenn wir ihn wirklich suchen, wenn wir auf Jahwe mit unserem ganzen Herzen vertrauen. Dazu noch ein Wort zu jenem Gedanken des Gerichtes oder der Richtigung, dem wir hier immer wieder begegnen in Kapitel 26. Ein Wort aus dem schönen Kapitel, das uns das Lied Moses bringt. 5. Mose 32. Ich möchte Sie ermuntern, einmal dieses Lied Moses zu studieren. Es ist voller Prophetie. Horchet ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede. Wir wollen uns einmal dieses Symbols des Taues merken, und am Ende des Kapitels werden wir noch einmal darauf zurückkommen. Wie Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Denn den Namen Jahwes will ich ausrufen, geben Majestät unserem Gott. Nun kommt der Name Jahwes, der Fels. Es ist jener Fels der Äonen, jener Fels der Ewigkeiten, von dem wir soeben gelesen haben. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alles seine Wege sind Recht. Oder? Alles seine Wege sind Gericht. Oder noch besser, nach dem Hebräischen, alle seine Wege sind Richtigung, Berichtigung des Menschen. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Hier steht eigentlich ein Gott des Amen, ein Gott der Treue, ein Gott der Wahrheit, der Fels. Nun wieder zurück zu Jesaja 26, Vers 7. Der Pfad des Gerechten ist gerade, du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Das werden die orthodoxen Glaubenden in Israel in den Schrecken und Geburtswehen der Endzeit, in der Drangsal Jakobs, in jener letzten Jahrwoche dieses Äons auch erfahren, wenn sie durch die Gerichte hindurchgehen und durch Gerichte hindurch erneuert werden. Deshalb heißt es in Vers 8, ja, wir haben dich, Yahweh, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Und diese Gerichte sind Richtigungen Gottes. Deshalb sagt der Herr Jesus einmal in Matthäus 19, Vers 28, als die Jünger ihn gefragt haben, was wird uns werden dafür, dass wir alles verlassen haben und dass wir dir nachgefolgt sind. Da sagt der Herr Jesus, wenn der Sohn des Menschen, der Weltvollender, sitzen wird auf dem Throne seiner Herrlichkeit, dann werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen, richtend die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Das heißt, zum Zwecke der Wiedergeburt, in der Zeitepoche der Wiedergeburt Israels aus dem Tode, so dass man dann sagen kann mit Paulus, was wird die Annahme Israels anderes sein, als geradezu Leben aus dem Tode? Gerichte als Durchgangsstation zur Wiedergeburt. Das haben auch wir erfahren, wenn wir im Gericht der Buße standen, im Selbstgericht und im Gericht Gottes und dann befreiend das neue Leben der Wiedergeburt als Geschenk von ihm erhalten haben. Das wird auch Israel erfahren. Wiederherstellung auf dem Weg der Gerichte. Dazu noch ein Wort aus Jesajas 30, Vers 18. Und darum wird Yahweh verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben. Wann hat Christus sich hinweg erhoben? Sicherlich zu jenem Termin, den wir die Himmelfahrt nennen. Als er schied und als er einging bei seiner Thronerhöhung in das unzugängliche Licht. Darum wird er sich hinweg erheben. Wie lange? Bis er sich euer erbarmt. Denn Yahweh ist ein Gott des Gerichtes. Ein scheinbarer Widerspruch. Erbarmen und Gericht scheinen sich für uns und auch für viele unserer Theologen auszuschließen. Nein, das Gericht ist ein Weg zum Erbarmen des Gottes, der sich Israel in der Endzeit wieder anverloben will, in Gerechtigkeit und in Gericht und hernach in Treue und Erbarmen und in Liebe und Güte. Bis er sich euer erbarmt, denn Yahweh ist ein Gott des Gerichts, glückselig alle auf ihn harrenden, alle, die ihm vertrauen. Zurück zu Jesaja 26, Vers 8. Ja, wir haben dich, Yahweh, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte, deiner Richtigungen. Nach deinem Namen, nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich früh beim Anbruch des Morgens. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Da werden wir mitten hineingenommen in die dramatischen Geschehnisse der Endzeit, in die kosmischen Zusammenbrüche, in jene Gerichtsereignisse, von denen Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. dann könnte keine Kreatur errettet werden. Dann würde alles Leben auf diesem Planeten Erde vergehen, erlöschen. In jene Gerichte kommen wir hinein. Und diese Gerichte werden gekennzeichnet durch die Nacht. Hier ist also nicht davon die Rede, dass irgendein Gläubiger einmal nicht schlafen kann und er tut dann wohl daran, wenn er es kann, wenn er es vermag, dann Jahwe zu suchen mit seiner Seele und mit seinem Geiste in der Nacht, dass dann nach seinem Gedächtnis das Verlangen seiner Seele geht. Und dann wird es der Herr den Seinigen geben im Schlafe. Aber das muss nicht sein. Es kann auch anders ergehen, schmerzhaft, sodass man darunter leiden muss. Nein, das ist hier nicht ins Auge gefasst. Sondern die Nacht ist die gegenwärtige Weltzeit, charakterisiert durch die Abwesenheit des Lichtes der Welt, durch die Abwesenheit Jesu Christi. Die Nacht, die immer weiter vordringt auf die Mitternacht zu. Und wir stehen heute um die Zeit der Mitternacht. Der Morgen ist noch nicht gekommen. Der Gottesmorgen, auf den Israel wartet. Der Morgen, der das Aufgehen der Sonne der Gerechtigkeit bringen wird, den Beginn jenes leuchtend schönen Tages des messianischen Reiches, jenes tausendjährigen Tages, Gottestages der Messiasherrschaft. Und solange sie nun noch in der Nacht stehen, schreien sie zu ihm. Das orthodoxe Israel wird mehr und mehr erneuert werden zum Gesetz und zu den Propheten, zu Moses und Elias, aber schließlich auch zum Schauen dessen, den sie zerstochen haben, noch vor der öffentlichen und sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Da wird es heißen, mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich eifrig, suchte ich dich früh, nach deinem Schem, nach deinem wunderbaren Jahwe-Namen und seinem Geheimnis und nach deinem Gedächtnis ging das ganze Verlangen der Seele. Für dieses Israel in der Nacht und seine Sehnsucht steht repräsentativ jener Nikodemus, der in der Nacht mit der Frage nach der Wiedergeburt Israels zu Jesus von Nazareth, dem Messias, kam, um ihm darüber zu befragen. Er ist der Repräsentant des orthodoxen, des glaubenden Israels. Das wird einmal geschehen. Und Sprüche 31 sagt von dem Weibe Israels, auch in der Nacht geht ihr Licht nicht völlig aus. Denn sie haben immer noch Gottes Licht im Gesetz und in den Propheten. Oder denken wir an Hohelied 5, über das wir hier schon einmal ausführlich gesprochen haben, wo die Braut Israel auf ihrem Lager liegt in der Nacht, wo der Bräutigam durch die Öffnung der Türe seine Hand hereinstreckt, die Hand seiner Verheißung und Eidschwüre, wo die Braut erregt wird und bewegt mit dem ganzen Verlangen ihrer Seele und der ganzen Spannung ihres Geistes, der ganzen Liebe ihrer Erwartung aufsteht, um dem Bräutigam die Türe zu öffnen und dann erleben muss, dass der Bräutigam, der sich an der Türe klopfend angekündigt hat, verschwunden ist, weitergegangen ist. Dann geht sie hinaus im Nachtgewand in die Stadt Jerusalem und sucht ihn und sucht ihn. Und es kommen die Wächter der Stadt, die Wächter auf den Mauern Jerusalems und schlagen sie und reißen ihr den Schleier vom Gesicht. Ja, auf dem Weg der Gerichte haben wir dich erwartet. Die Schläge und Wehen, Gerichtswehen der Endzeit werden dazu führen, dass das orthodoxe Israel dann endlich jenen Zeitpunkt erlebt, von dem Jesajas 25 redet, wo der Schleier von ihrem Angesicht gerissen wird. Und wo sie den schauen, auf den sie so lange voller Verlangen gewartet haben, den Messias. Es ist wunderbar, wie Gottes prophetisches Wort übereinstimmt. Wiederherstellung auf dem Wege des Gerichtes. Dazu eine Parallele wieder aus dem Propheten Maleachi. Lesen Sie bitte einmal zu Hause dieses Kapitel nach, studieren Sie es mit der Lupe geistlich erweckter Augen und lesen Sie dazu parallel den ganzen Propheten Maleachi. Maleachi 3, Vers 1 bis 6. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht Yahweh der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wächer. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, sodass sie Opfergaben dem Yahweh darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems Yahweh angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters und wie in den Jahren der Vorzeit. Noch einmal aus Jesaja 26, von Vers 7 an: Der Pfad des Gerechten ist gerade, du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Ja, wir haben dich, Yahweh, erwartet, auf dem Pfade deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich früh. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wer dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Geradheit oder eigentlich im Lande des Redlichen handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät Jehovas. Yahweh, deine Hand war hoch erhoben, und sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um das Volk und beschämt werden. Ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. Und das gehört zu jener Gerichtszeit Israels, zu jener Drangsal Jakobs, zu jener Nacht und Mitternacht, durch die sie noch hindurch müssen, vor dem Anbruch des großen Gottesmorgens des messianischen Reiches, dass dann der Gesetzlose im Lande des Redlichen, und das ist das Land Jehovas, das Land Israel, gesetzlos handeln wird. Es ist jener Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, den wir den Antichristen nennen werden und der sich selbst als Messias darstellen wird, und der zunächst von Israel in ihrer fremdgeleiteten und irregeleiteten Sehnsucht angenommen werden wird, so lange, bis dieser Mann einen ganz großen Fehler begeht. Bis dorthin wird ihm auch das orthodoxe Israel folgen. Aber dann setzt er sich in den wiedererbauten Tempel Jehovas zu Jerusalem und stellt sich nicht nur als Messias dar, sondern als Gott. Und da kündigt ihm das glaubende orthodoxe Israel die Gefolgschaft, dass es in der Mitte der Jahrwoche nach 3,5 Jahren, daraufhin bricht er den Beistandspakt mit Israel und verbietet Brandopfer und Speisopfer im Tempel von Jerusalem und verfolgt in glühendem Zorn das Sonnenweib, das orthodoxe Israel. Und deshalb wohl heißt es in Habakuk 3, Vers 2, in jenem Endzeitkapitel, Gebet Habakuks des Propheten nach Schikjonot. Und Schikjonot heißt auf Deutsch das Schmerzensbrüllen. Es ist das Schmerzensbrüllen der Gequälten. in den Schrecken der Endzeit. Jahwe, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Inmitten des Zornes gedenke deines Erbarmens. Und das wird geschehen. In der Mitte der Jahrwoche, in der Mitte des Zornes der Endzeit, wird Gott seines Erbarmens gedenken. Und dann wird das Sonnenweib unter schmerzlichen Wehen zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus von Nazareth der Messias war und nicht der Sohn des Verderbens. Wir lesen weiter und werden jetzt sogleich in diese Geschehnisse weitergeführt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dann das Handeln Gottes an seinem Volke Israel, das hier beschrieben wird mit der Aussage, es ist der Eifer um sein Volk, dazu führen wird, dass die Weltvölker beschämt werden, dass die Widersacher Gottes und die Widersacher Israels schauen werden, wie Gottes Hand sich einsetzt zugunsten Israels. Vers 12. Jehova oder Jahwe, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja unsere Werke für uns vollführt. Das steht nun mitten in dieser Gerichtsaussage. Das dürfen auch wir immer wieder bekennen in Übereinstimmung mit dem Hebräerbrief. Wir gehen nur dann in die Ruhe Gottes ein und in den Frieden ein, wenn wir ruhen wie Gott von unseren Werken. Wenn wir es endlich aufgeben, auf der Grundlage von Gesetzeswerken und von frommen Werken den Frieden und die Ruhe Gottes finden zu wollen. Wir werden niemals zum Ziel kommen. Wir müssen ruhen von unseren Werken, müssen unsere Werke abgeben an den lebendigen Gott und an seinen Christus, dass er sie für uns vollende. So wie Gott nach jenem ersten Schöpfungswerk und nach jener ungeheuren Kräfteexpansion seine Werke, als er ruhte von seinen Werken, abgegeben hat an seinen Mittler Jesus, seinen Sohn, der das All erhält durch die Kraft seines Wortes und der das ganze Weltenall versöhnt und vollendet. Jahwe, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns zum Ziel gebracht, für uns vollendet. Das wird auch Israel erleben. Wenn sie eingehen werden in die Ruhe Gottes nach jenen schrecklichen Gerichten. Denn in Hebräer 4, Vers 9 steht es klar geschrieben, dass Josua das Volk Israel nicht zur Ruhe bringen konnte. Aber der wahre Jehoshua, Jesus, der Messias, er wird sie zur Ruhe bringen. Er wird sie in den Frieden und in die Ruhe seines Reiches einführen. Denn es ist noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt, für das Volk Gottes vorhanden. Jene wunderbare Sabbatruhe des tausendjährigen Gottestages, des Reiches des Messias. Und dazu gehört nun auch das Folgende. Jahwe, du wirst uns Frieden geben. Du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Jahwe, unser Gott, so sagt Israel, über uns haben Herren geherrscht, außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens, deines wunderbaren Schem, des Namens, den der Vater dem Sohn gegeben hat, bei seiner Thronerhöhung, der alle anderen Namen überragt. Und das sehen wir Israel in seinem Leiden, in dem Leiden der Diaspora, des Exils, wo sie scheinbar zu einer verlassenen Witwe geworden sind, sie, die doch die Braut und das Weib Jehovas sein sollten, und wo die Herren dieser Welt über sie geherrscht haben, die Herren der Inquisition, die sie hingeschlachtet haben zu Hunderttausenden, im Namen des Kreuzes, im Namen Jesu von Nazareth, im Namen der Kirche, jene politischen Herren wie Napoleon oder Hitler oder Stalin oder wie sie alle geheißen haben mögen, die sie hingeschlachtet haben zu Millionen Und sie riefen zu Gott und sagten, wo bist du, Gott? Und sie konnten nur eines mehr sagen, fürwahr, du bist ein verborgener Gott. Aber sie gingen zum Teil mit dem Schema Israel, höre Israel, Gott, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott, in die Gaskammer. Und es gab Juden, die Psalmen singend, Tehillim singend und betend, dort sterben Gerechte Israels. Ja, Herren haben über uns geherrscht. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Und in diesem Zusammenhang müssen wir verstehen, was in Vers 14 steht. Tote leben nicht auf. Rephaim, gefallene Schatten des Totenreiches, erstehen nicht wieder. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Das ist keine Aussage gegen die Auferstehung aus den Toten, wie man das oft gesagt hat. Es wäre auch völlig unsinnig, denn am Ende des Kapitels finden wir eine der leuchtendsten und klaren Aussagen über die Auferstehung Israels aus dem Tode. Sondern es ist eine Aussage Israels in dem Sinne, Gott sei Dank werden jene Gewaltherrscher, die uns so gequält und gepeinigt haben, nicht aus dem Scheol wiederkehren. Du hast sie gerichtet, du hast sie niedergestürzt, du hast sie in den Scheol verbannt. Noch einmal mit Aufmerksamkeit hören. Jahwe, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht, außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Jene bedrohlichen Schatten derer, die Israel bedroht und verfolgt und gepeinigt und gequält und getötet haben, die sie hingemordet haben wie Schlachtschafe. Darum hast du sie heimgesucht im Gericht und vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Ihrer gedenkt nur noch der Historiker. Es sind jene politischen Größen. Wenn wir einmal in Jesajas 14 hineinschauen und in Hesekiel 28, dann werden wir dort nicht nur von einem König von Tyrus hören, sondern auch von einem Fürsten. Während nun der König ein Bild auf den gefallenen Satan ist, ist der Fürst ein Politiker. Einmal in Jesajas 14 Nebukadnezar und in Hesekiel 28 der Fürst von Tyrus. Und von jenem Nebukadnezar heißt es in Jesajas 14, Vers 9, der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen, nachdem er gefällt worden ist, hingestreckt worden ist in den Tod. Er stört deinetwegen die Rephaim, die Toderschlafften, auf, alle Leitböcke der Erde, so heißt es wörtlich im Hebräischen. Politiker, sag das einmal einem Politiker, du gehörst zu den Leitböcken der Erde. Alle Leitböcke der Erde. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Nationen im Totenreich, wenn der Nebukadnezar dort als einer der Toderschlafften einzieht, als einer der gestürzten Rephaim, die von Gott gefällt worden sind im Gericht. Das ist für Israel eine Botschaft des Evangeliums mitten im Gericht. Ich möchte weiterlesen in Vers 15. Du hast die Nation vermehrt, Jahwe. Du hast die Nation vermehrt. Du hast dich verherrlicht. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Nun, das wird geschehen, nicht nur in unseren Tagen, wenn wahrscheinlich im nächsten Jahr viele, viele Hunderttausende Juden aus Russland in Israel einströmen werden und einwandern werden, sondern das wird noch einmal in einer überragenden Weise geschehen zu Beginn des Reiches des Messias, wo dann auch die Grenzen des Landes weit hinausgerückt werden, bis an den Euphrat und auf der anderen Seite bis zum Bache Ägyptens in der Sinai. Und wo das Volk gemehrt wird in einer einzigartigen Weise. Gebietserweiterung und Volksvermehrung zu Reichsbeginn. Israel ist ja nicht nur der Sand am Ufer des Meeres der Nationen. Das wäre Juda. Es ist nicht nur dargestellt im Bilde der Sterne des Himmels. Das ist jene Erstlingsgemeinde, jener Same Abrahams aus Juden und Heiden. Sterne des Himmels, Esther, Glanzstern. Sondern es wird auch dargestellt in dem Bilde des Staubes des Scheols. Und jener Staub des Scheols wird einmal, wie wir hernach noch lesen werden, auferweckt aus dem Tode. Und bei jenen großen Auferweckungswellen zu Beginn des Reiches wird Israel in einer Weise gemehrt, wie wir das kaum zu ahnen vermögen, sodass das Wort des Paulus, ihre Annahme wird nichts anderes sein als Leben aus dem Tode, auch noch eine wörtliche, prophetische Erfüllung finden wird. Dazu in aller Kürze das Wort aus Jesajas 54, Vers 1 bis 3. Dort heißt es, jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jahwe. Mache weit den Raum deines Zeltes und man spanne aus die Behänge deiner Wohnstätte. Wehre nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und dein Same wird die Nationen in Besitz nehmen und wird die verödeten Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jahwe der Heerscharen ist dein Name und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Auf welchem Wege wird das nun geschehen? Wir lesen weiter in Vers 15. Du hast die Nation vermehrt, Jahwe. Du hast die Nation vermehrt. Du hast dich verherrlicht. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Jahwe, in der Bedrängnis. Das heißt, in der Bedrängnis des Exils und der Leiden, aber im engeren prophetischen Sinne in der Drangsal Jakobs in der letzten Jahrwoche, in jenen 7 Jahren, die die gegenwärtige Nachtzeit abschließen werden. Jahwe, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigung sie traf, ergossen sie flüsterndes, beschwörendes Gebet. Eigentlich Beschwörung. Ich lese jetzt wieder einmal von Martin Buber das Büchlein Gog und Magog. Dort ist in einer erschütternden Weise zu lesen, wie die Hasidim Polens, wie der Seher von Lublin, die bedeutendsten Größen des Judentums, zusammenruft zu einer magischen Beschwörung des Gebets, wo sie Jahwe beschwören wollen, dass er Napoleon zum Gog aus dem Lande Magog macht, damit er dann einfalle in das Land Israel und dann endlich der Messias kommen könne, der ja nach dem Gog aus dem Lande Magog kommt. Dort ergießen sie flüsterndes, beschwörendes Gebet. Es ist packend geschildert, wie das dort geschieht. Oder wenn wir Juden sehen an der Klagemauer, wie sie sich hin und her bewegen, damit alle ihre Körperteile eingebunden sind in die Einbindung, in das Gebet zu dem lebendigen Gott, denn ich will dich rühmen mit meinem ganzen Leibe. Deshalb diese sonderliche Bewegung beim Beten und beim Lesen der Heiligen Schriften. Vielleicht haben Sie das einmal gesehen. Und wenn Sie dann die Gebetsworte flüstern oder wenn Sie Zettel mit Ihren Anliegen in die Ritzen der Mauern hineinstecken. Es ist wirklich erschütternd. Als deine Züchtigung sie traf, ergossen sie beschwörendes, flüsterndes Gebet. Ja, da kann man nicht mehr laut beten. Da verstummt einem das Kühne, das Tollkühne, das Wagemutige, das allzu gewisse, selbstgewisse Gebet auf der Zunge. Und wenn man dann zerbrochenen Geistes ist, da flüstert man nur noch zu dem lebendigen Gott. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet und schreit in ihren Wehen, also sind wir gewesen, Jahweh, fern von deinem Angesicht. Da werden wir sagen, das ist doch etwas Wunderbares, wenn das Sonnenweib Zion endlich schwanger wird. Denn von ihm ist ja in Jesaja 66 verheißen, dass sie Kinder bekommen wird, dass sie an einem Tage ein ganzes Volk und ein ganzes Land gebären wird. Wobei wir gleichzeitig die Grundlage haben zur Deutung von Offenbarung 12 für jenes Sonnenweib, das unter Geburtswehen laut schreiend einen männlichen Sohn gebiert. Jene 144.000 Messiasgläubigen Erstlinge aus allen 12 Stämmen Israels. Und das Sonnenweib ist nichts anderes als das zur Orthodoxie, zum rechten Glauben an das Gesetz und zu den Propheten erweckte Israel. Ja, die Geburtswehen der Endzeit, von denen auch Jesus redet, werden zu einer Geburt führen. Aber zunächst einmal ist diese Schwangerschaft eine Scheinschwangerschaft. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und schreit in ihren Wehen, also sind wir gewesen, Jahweh, fern von deinem Angesicht. Wir gingen schwanger, wir wanden uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Und Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen, das heißt aber nach dem Hebräischen, Bewohner des Erdkreises wurden keine geboren. Denn das Ziel der Schwangerschaft Israels ist es, dass nicht nur Israel in das neue Leben gezeugt und geboren werden soll, in der Wiedergeburt, sondern durch den Dienst Israels im tausendjährigen Reich des Messias alle Völker der Erde hineingeführt werden sollen in das Evangelium, sodass dann wirklich ganze Völker zu Jüngern gemacht werden und getauft werden auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das Exil vor der Erneuerung Israels ist zwar gekennzeichnet durch eine Schwangerschaft, es ist aber eine Scheinschwangerschaft. Da können wir die jüdischen Schriften lesen, so kostbar sie auch sind. Da lesen wir den Talmud und finden kostbare Wahrheiten und schütteln erstaunt den Kopf über die Weisheit Israels, die aus dem Wort Gottes oft mehr zutage bringt als unsere liberalen Theologen und als manche Christen, die in den Propheten manches schauen, ohne letztlich zu wissen, wovon sie reden, und dem Messias nahe kommen, sodass man meint, es fehlt nur noch ein letzter Schritt. Und doch, Scheinschwangerschaft. Es fehlt das Letzte, es fehlt das Leben aus Gott. Sie durchforschen die Schriften und meinen darin, ewiges Leben zu haben, aber sie wollen nicht zu Jesus kommen. Das ist der gegenwärtige Zustand Israels vor seiner Erneuerung. Aber es wird die Zeit kommen, da wird daraus eine echte Schwangerschaft werden. Da wird Zion Wehen bekommen und wird gebären. Und Israel wird hineinkommen in das neue Leben der Wiedergeburt. So wie es im Propheten Hoseas heißt, in Kapitel 6. Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen, er wird uns die Wunden verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen, nach 2000 Jahren, wiederbeleben, am dritten Tage uns vollends aufrichten, und also werden wir vor seinem Angesichte leben. So lasst uns Jahweh erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis, sein Hervortreten aus der unsichtbaren Welt ist so sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen das Land, die Erde benetzt. Wiedergeburt und Erneuerung Israels, Leben aus dem Tode, zunächst in einer geistlichen Weise der inneren Erneuerung, sodann aber auch in einer wörtlichen, prophetischen Weise, als wirkliche Auferstehung derer, die im Staube liegen, des Volkes, das in der Grube ist. Denn die Gefangenen auf Hoffnung werden um des Blutes des Messias willen zu Gefangenen der Hoffnung, zu denen Gott sprechen kann: Ich werde euch das Doppelte wiedererstatten und werde euch trösten. Sahaja 9, Vers 12. Und deshalb nun der triumphale Schluss dieses Kapitels, der dann wirklich zur Geburt führt. Und ich möchte ihn lesen, so wie er eigentlich nach dem Hebräischen lautet: Deine Toten, so spricht Gott zu Israel, deine Toten werden aufleben. Mein Leichnam wird wiedererstehen. Sagt das Gott? Oder müssen wir es so verstehen? Die erste Aussage spricht der lebendige Gott: Deine Toten werden aufleben. Die zweite Aussage ist wie ein Echo aus dem Munde Israels: Mein Leichnam wird wiedererstehen. Beides gilt. Der Leichnam Gottes war der Christus, der im Tode lag, 3 Tage abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, der Messias Israels selbst, unter der Gewalt des Todes, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde, so wie er es selbst gesagt hat. Und zu ihm sprach Gott das Machtwort der Auferstehung: Mein Leichnam soll wieder erstehen. Und für die Freunde der biblischen Zahlensymbolik darf ich es sagen, die anderen hören weg: Mein Leichnam hat den Zahlwert 8 mal 88, die Zahl des Menschensohnes. Das ist der Messias. Aber der Messias steht in einer wunderbaren Parallelität zu seinem Volke Israel, das ja auch Leidensknecht ist, das ja auch Knecht Jahwes ist, der das Licht Gottes zu den Völkern hinaustragen soll. Und so wird es Israel auch einmal sprechen. Gott spricht es an: Deine Toten werden aufleben. Und Israel wird antworten: Mein Leichnam wird auferstehen. So heißt es eigentlich: Mein Leichnam. Es ist der kollektive Leichnam des erstorbenen Israel. Da brauchen Sie nur hineinzuschauen in Hesekiel 37, wo die toten Gebeine zusammenrücken, wo Sehnen und Bänder und Muskeln über sie wachsen und wo schließlich der Odem, der Geist des lebendigen Gottes, Geist in sie gibt, sodass sie wieder aufstehen. Das ist einmal ein Bild für die geistliche Erneuerung Israels, sodann aber auch ein Bild für die wirkliche Auferstehung Israels am Ende der Tage. Und zu dieser Auferstehung werden auch jene Totengebeine einbezogen werden, von jenen fast 500.000 Männern und vielleicht 1 Million, wenn wir die Frauen mitzählen und Kinder, die heute noch in der Wüste Sinai liegen, als jene, die übrig geblieben sind von jener Wüstenwanderung. Mein Leichnam wird auferstehen, ein ganz klares Wort von der Auferstehung Israels. Wachet auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Der Staub, der als Bild für das Volk Israel gilt. Denn ein Tau der Lichter ist ein Tau. Und die Erde oder das Land wird die Toderschlafften, die Schatten, auswerfen. Das heißt gewähren. Der Scheol wird hier geschaut als der Mutterschoß, der die Toten Israels wieder hergeben muss. Ein Tau der Lichter ist ein Tau. Wir wollen einmal über diesen Tau noch ein paar Minuten nachsinnen. Meine mir gewährte 60-Minuten-Stunde ist noch nicht um. Gestattet mir also noch die restlichen 5 Minuten. Ein Tau ist in Israel, ist im Morgenlande oft die einzige Wasserzufuhr für die Pflanzen in der Wüste. Und die Israelis arbeiten wieder mit diesem Tausystem und mit der Sammlung des Taus, so wie es die Alten getan haben. Tau ist deshalb ein Symbol für die Belebung in der Nacht. Und wenn wir vorhin aufmerksam zugehört haben, dann werden wir das sofort umzusetzen vermögen. Israel lebt in der Nacht, noch in der gegenwärtigen Nachtzeit, noch vor dem sichtbaren Kommen des Messias, werden sie wiederbelebt werden. Tau, Belebung in der Nacht. Und weshalb heißt dieser Tau ein Tau der Lichter? Es ist eine Belebung durch eine Erleuchtung Gottes, ja, durch mehrere Erleuchtungen. Deshalb heißt es nicht Tau des Lichtes, sondern Tau der Lichter. Schon Rashi, der große Kommentator des Judentums, hat es so gedeutet. Es wird mehrere Erleuchtungswellen geben in der Endzeit Israels, in den Tagen des Messias. Und diese Erleuchtungswellen werden sein wie der Tau Gottes. Einige Worte zu diesem Tau. Die Wolken träufeln Tau herab. Hosea 14,6. Gott wird für Israel wie ein Tau sein. 5. Mose 32,2. Meine Rede träufle wie der Tau. Sprüche 19,12. Gottes Wohlgefallen ist wie der Tau. Und im Segen Josefs in 5. Mose 33 heißt es, der Tau ist das Köstlichste des Himmels. Und Hohelied 5 schildert uns den Bräutigam Israels, den Messias, als einen, dessen Haupt und Locken voller Tau sind, voller Tropfen der Nacht. Eine wunderbare prophetische Symbolik. Und in 4. Mose 11,9 wird der Tau als Transportmittel für das nächtlich fallende Gottesbrot, für das nächtlich fallende Manna geschaut. Der Tau der Lichter, die Belebung in der Nacht durch eine mehrfache Erleuchtung Israels aus dem Geiste heraus, in immer neuen Wellen. Zwei Worte noch zu diesem Tau, jenem Bild der Belebung und der Auferstehung. Hiob 14,7-9, ein Lieblingswort unseres Bruders Arthur Muhl. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf zu sprießen. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt. So sagen alle pietistischen Gläubigen, nun gibt es für Israel keine Hoffnung mehr. Aber Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, was wir bitten oder denken, er spricht anders. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers, vom Dufte des Taues sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein junger Pflänzling. Die Erneuerung Israels durch den Tau der Lichter, durch Erleuchtungen und Belebungen mitten in der Nacht. Und deshalb heißt es in jenem großartigen Melchisedek Psalm 110, Vers 3, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Machtergreifung. In heiliger Pracht aus dem Schoße der Morgenröte, das heißt, wenn der Tag des Messias anbricht, strömt der Tau deiner Geburten. Geschworen hat Yahweh, und er wird es nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Priesterordnung Melchisedeks. Das sind die Geburten Israels aus dem Totenreich, aus dem Schoße der Morgenröte, strömt der Tau deiner Jugend, eigentlich der Tau deiner Geburten. Nun noch einmal zum Abschluss von Kapitel 26. Wir werden es jetzt vielleicht ein wenig besser verstehen. Wir sollten nachsinnen über dem Worte Gottes, murmeln über dem Worte, wie es einmal im Psalm 1 heißt, wie ein Löwe über seiner Beute, und sollten das Wort Gottes mit der Lupe erleuchteter Augen lesen. Dann tun uns die Gottesworte sich auf und wir werden die Zusammenhänge in wunderbarer Weise erkennen. Vers 19, deine Toten werden aufleben, mein Leichnam wird wieder auferstehen. Der Messias und das kollektive Israel, wachet auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde, das Land, wird die Toderschlafften gebären oder auswerfen. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. So werden jene Getreuen Israels, jene Gerechten, in der Zeit des Endes verbeugen und gebeugen werden vor dem Zorn des Drachen an einem Zufluchtsort, der sich öffnen wird nach der Spaltung des Ölbergs in der judäischen Wüste. Und werden dort gebeugen werden, wirklich, bis der Zorn vorübergeht und bis der Messias erscheint. Und auch das sichtbare Erscheinen des Messias leuchtet noch in diesem Kapitel auf. Denn siehe, Yahweh tritt hervor aus seiner Stätte, das heißt aus dem unzugänglichen Licht des Vaters, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Wir schauten etwas in dieser Stunde von der Erneuerung, von der geistlichen Belebung Israels, aber auch von der Auferstehung Israels. Und so dürfen wir den Schlusspunkt setzen. Wenn ihr Wegwerfen des Messias zum Reichtum der Nationen führte, was wird ihr annehmen des Messias, anderes sein als geradezu Leben aus dem Tode. Amen.